Ferngespräche.
Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
Diesmal kabel ich mich wieder in die marokkanische Hauptstadt Rabat. Da sitzt Dunia Sadaki, mit der habe ich vor ein paar Jahren schon mal gesprochen, und zwar über ihr ganzes Berichtsgebiet. Und genau das wollen wir diesmal nicht schon wieder machen, sondern diesmal geht es um den Senegal oder Senegal. Hallo Dunia.
Hallo, ich grüße dich.
Ist es der Senegal oder ist es Senegal?
Geht beides, würde ich sagen.
Im Senegal waren gerade Wahlen. Ist das ein demokratisches Land oder ist das so eine Anscheinsdemokratie, wie sie dieser Tage modern sind?
Ich würde sagen, es ist ein demokratisches Land. Es werden Wahlen abgehalten, es gibt einen friedlichen Machtwechsel. Aber ich glaube, an dieser Wahl hat man so ein bisschen gesehen, dass durchaus auch um die Demokratie und ihre Werte auch einfach gerungen wird.
Inwiefern gerungen? Also was gibt es da zu ringen? Weil, also ich meine, die Hauptsache der Demokratie ist ja wirklich dieser friedliche Machtwechsel.
Ja, dieses Mal war der friedliche Machtwechsel, wir müssen es ja noch die nächsten Tage und Wochen abwarten.
Ja, wir haben Ende März 2024, also noch ist nichts wirklich entschieden. Ja.
Genau, also eigentlich sollten Präsidentschaftswahlen abgehalten werden im Februar. Dazu bin ich auch angereist, nach Dakar in die Hauptstadt. Und kurz vorher hatte aber der Amtsinhaber Macky Sall gesagt, nö, Wahlen finden da nicht statt. Ich verschiebe die auf Ende des Jahres, weil da sind Richter und die sind diskreditiert oder es sind Richter, die sind wichtig für den Wahlablauf und irgendwie sind die nicht ganz koscher. Und daraufhin gab es eine riesige politische Krise. Es wurde im Senegal nämlich seit der Unabhängigkeit noch nie eine Wahl verschoben. Die Leute waren sauer. Es gab Proteste, blutige Proteste, auch mit Toten. Also auf der Straße ist sozusagen der Druck höher und höher geworden. Und dann irgendwann hat sich der Verfassungsrat im Senegal eingeschaltet und hat gesagt, ja, lieber Macky Sall, das ist nicht zulässig, was du da machen willst. Das geht nicht. Du bist nur Präsident bis offiziell zum 2. April. Und davor müssen Wahlen abgehalten werden. Und im Endeffekt gab es auch viel Druck aus der internationalen Gemeinschaft. Die EU hat sich zu Wort gemeldet, die USA. Und dann, ja, hat Macky Sall gesagt, er beugt sich dem und deswegen wurde gewählt am 24. März.
Wie ist denn da so die Wahlbeteiligung?
Die Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl 2019 war bei 66% und viele gehen davon aus, dass die jetzt noch höher sein kann, einfach weil wir eigentlich seit 2021 eine politische Krise im Senegal haben. Aufgrund eines sehr beliebten, populären Oppositionellen, der mehr und mehr einfach in Konflikt geraten ist mit der Regierung, mit dem Präsidenten, der auch inhaftiert worden ist mehrmals, der auch bis vor der Präsidentschaftswahl, bis eine Woche vorher auch inhaftiert ist, gewesen ist, der nicht zur Wahl antreten konnte. Sein Name ist Ousmane Sonko, wirklich super beliebt bei jungen Leuten auch, weil er sich so als Antisystempolitiker positioniert hat, dem der Staat ja nur sozusagen aus politischen Gründen inhaftiert hat und den Prozess gemacht hat. Er selber durfte wegen dieser Verurteilung auch nicht antreten, sondern dann sozusagen der Plan B seiner Partei. Und das ist der Mensch, der jetzt wahrscheinlich im ersten Wahlgang, das ist auch besonders, das ist auch noch nicht passiert in der Geschichte des Senegals, zum Präsidenten gewählt wurde. Und dieser Plan B heißt Bassirou Diomaye Faye.
Das, was Sonko behauptet, dass er ja politisch verfolgt, ich fasse das mal so zusammen, dass er politisch verfolgt wird, hat er recht?
Also er wurde verurteilt wegen Verführung der Jugend, angeklagt wegen Vergewaltigung. Und viele Beobachter haben auch gesagt, das ist in Teilen ein politischer Prozess, weil, und das ist dann sozusagen der verlängerte Arm dieser Geschichte, sich sein damaliger Parteikollege Bassirou Diomaye Faye geäußert hat und hat gesagt, das, was die Justiz da mit Ousmane Sonko macht, das ist doch nicht korrekt, das ist doch nicht gerecht. Und daraufhin wurde dann Bassirou Diomaye Faye inhaftiert. Und deswegen sagen viele, da wurde versucht, diese sehr, sehr populäre Oppositionspartei einfach klein zu machen. Aber was passiert ist, ist eigentlich das Gegenteil. Sie wurde beliebter. Viele junge Menschen sind auf die Straße gegangen. Wir hatten unfassbar große Demonstrationen. Und im Endeffekt war der Druck auch so groß von verschiedenen Seiten, dass also die Inhaftierten bis eine Woche vor der Wahl, das heißt Ousmane Sonko, der viel, viel beliebter ist und sozusagen sein Parteikollege und so ein bisschen der Plan B, Bassirou Diomaye Faye, dann freigelassen wurden, einen unfassbar kurzen Wahlkampf gemacht haben und jetzt im Endeffekt auch durch die durch die hohe, höchstwahrscheinlich hohe Beteiligung auch von jungen Leuten, er im ersten Wahlgang gewählt worden ist zum neuen Präsidenten des Senegals. Und auch wenn das so kommt, wir müssen ja noch auf die offiziellen Ergebnisse abwarten, dann ist er auch der jüngste Präsident, den der Senegal bisher gehabt hat.
Was bietet er denn an oder was bietet seine Partei an?
Ja, was er anbietet, ist, dass er angekündigt hat, die Korruption auf allen Ebenen zu bekämpfen, dass er aber auch sozusagen sich, also er hat so ein bisschen, also er und seine Partei stehen eigentlich dafür, für einen Pan-Afrikanismus. Sie sind Kandidaten für den Systemwechsel, also sozusagen Anti-Macky Sall, der Machthaber jetzt. Und es war auch immer so ein bisschen, ja, unsere politische Elite, die hat den Senegal ausverkauft, die hat unsere Ressourcen ausverkauft. Wir müssen uns die Beziehung zu westlichen Staaten nochmal ganz genau angucken und im Endeffekt alles auf den Kopf stellen. Wir müssen uns Wirtschaftsverträge über unsere Ressourcen angucken, die in seinen oder in deren Augen nicht fair sind und nur ausbeutend sind. Und die müssen wir alle nochmal auf den Kopf stellen und brauchen ein neues Verhältnis. Und zum westlichen Staaten, natürlich auch zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Und diese Rhetorik, die verfängt total, gerade in den Ohren von vielen jungen Menschen im Senegal. Zur Erinnerung, über 2/3 der Menschen im Senegal sind unter 35 Jahre alt. Sonst immer regiert, wie in vielen afrikanischen Staaten übrigens, von Menschen, die viel, 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 viel älter sind als sie. Und jetzt haben wir halt einen Kandidaten, Anfang 40, der genau mit dieser Rhetorik kommt, der diesen sehr, sehr charismatischen für diese Jugend Parteifreund hat, Ousmane Sonko. Und das ist sozusagen die Gemengelage, in der gerade die Präsidentschaftswahl abgehalten wurde.
Wenn jemand sagt, er hätte gerne einen Systemwechsel, da werde ich immer ganz nervös. Ist ein Systemwechsel im Senegal notwendig?
Ich glaube, was mit Systemwechsel hier gemeint ist, ist der Vorwurf an die politische Elite. Und dieser Vorwurf, der ist, glaube ich, als ich in Dakar in Taxis war, ne, dann unterhält man sich auch mal mit Taxifahrern oder hier und rechts mal mit irgendwelchen Leuten, ist eigentlich immer der gleiche. Die politische Elite, die an der Macht ist, die ist korrupt, die wirtschaften sich alles nur in die eigene Tasche, die interessieren sich nicht für die Belange von den kleinen Leuten sozusagen und die wollen ja einfach nur Gelder aus dem Ausland, um sich sozusagen dann ihren Reichtum, ihre Macht zu erhalten. Und deswegen ist, glaube ich, die Idee vom Systemwechsel da so sehr verfänglich, dass er halt sagt, wir wollen genau dieses System, was da gerade herrscht, von diesem Vetternwirtschaft oder, also ist ja der Vorwurf, oder von, wir halten uns an der Macht und wir sind zu eng, wir sind nur Marionetten vielleicht auch von den Franzosen oder von irgendwelchen Europäern, davon wollen wir uns befreien. Das wollen wir nicht mehr. Wir sind die neue Generation, ne? Mit Anfang 40 steht er ja auch für eine andere Generation und wir wollen es anders machen und wir wollen es einfach sozusagen Senegal first machen. Das ist so ein bisschen das Versprechen, das daraus spricht.
Wie viel ist denn an all dem dran? Ist die politische Elite korrupt? Wird das Land von ausländischen Investoren geplündert oder zumindest übermäßig ausgebeutet?
Da würde ich ein Beispiel gerne nennen. Also, ich war in einem Fischerdorf, das heißt Fassboy. Und Fassboy steht, glaube ich, für so viele Küstendörfer, Fischerdörfer im Senegal. Dort habe ich mich mit Fischern getroffen, einem Fischer, der älter ist. Wie alt wird er sein? Wahrscheinlich so 60 Jahre, hätte ich jetzt gesagt. Und dessen Sohn letztes Jahr auf dem Weg auf die Kanarischen Inseln, er war auf einem Boot mit über 100 Leuten aus dem Ort, umgekommen ist. Die kamen nicht an auf den Kanarischen Inseln. Irgendwie hat sich das Boot verirrt und sind verdurstet und verhungert. Und einige von ihnen konnten dann gerettet werden. Und ich bin mit diesem Menschen über den Strand gelaufen. Er hat mir die Fischerboote gezeigt, diese sehr, sehr hübschen, bunten Pirogen. Und dann saßen da unter einer Plane so circa 15 junge Männer, zu denen wir uns dann dazugesetzt haben. Und die ich dann gefragt habe, ja, wie ist euer Leben? Was erwartet ihr auch so von der Politik? Und viele haben gesagt, ja, wir sind doch hier total vergessen. Wir werden noch vergessen. Und dann habe ich gefragt, warum sitzt ihr eigentlich hier? Eure Boote, eure Pirogen sind alle da. Müsst ihr nicht, ganz naiv, ich habe ja keine Ahnung, muss man jetzt nicht rausgehen, Fische fangen? Und hat er gesagt, nee, es ist heute ein großes ausländisches, europäisches Fangboot draußen. Wir kriegen da gar nichts. Also die Überfischung haben sie da angesprochen, die durchaus ein Problem ist. Und natürlich sagen sie, warum dürfen die überhaupt hier sein? Warum dürfen die überhaupt so große Massen abfischen und wir kriegen dann gar nichts? Was hat denn der Senegal davon? Und natürlich gibt es Lizenzen an solche Fischerboote und von der Meinung von sehr vielen Leuten oder von diesen Leuten, die da so betroffen sind, die sagen halt, es gibt zu viele davon, weil das zu unserem Nachteil ist. Und das ist so ein bisschen, was viele meinen mit der Ausverkauf. Oder zum Beispiel, ein anderes Beispiel, durch die Proteste, die es gab, natürlich auch an der Universität in Dakar, klar, eine Universität ist natürlich auch ein Ort des Protests. Diese Universität, die größte im Senegal, ist geschlossen.
Wie?
Die ist zu. Aufgrund der Proteste, die es auch gab.
Moment, die ist geschlossen, also dauerhaft geschlossen.
Die ist jetzt erstmal zu, genau. Fragezeichen, Open End. Und da fragen sich natürlich auch viele Leute, ja, aber die Jugend, die studieren gehen will, die ja da eine gute Ausbildung haben will, was machen die denn dann? Und das große Problem im Senegal ist einfach, wir haben ein Bevölkerungswachstum, wir haben sehr, sehr viele junge Menschen, über 2/3 unter 35, viele Menschen sind unter 20, die natürlich eine Ausbildung haben wollen, vielleicht studieren gehen wollen und einen Job haben wollen. Und das Problem ist, sehr, sehr viele Menschen strömen jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt, aber der Senegal hat nicht genug Jobs, um diese Menschen auf dem Arbeitsmarkt sozusagen, also der Arbeitsmarkt kann ihn nicht aufnehmen. Das ist ein Problem. Und da sagen viele, dann gucken viele auf diese Universität und sagen, ja, aber was soll denn das? Was passiert denn hier? Und das ist, glaube ich, so ein Problem. Wenn man jetzt aber sagt, wir gucken uns die Wirtschaftsbilanz dieses Landes an, gerade erst mit aktuellen Zahlen es gibt eine Studie der UN, die sagt, 2024 hat der Senegal das stärkste Wirtschaftswachstum von allen afrikanischen Staaten.
Ich glaube, der Senegal wächst seit den 80er Jahren kontinuierlich. Ne? Ich glaube, die hatten nie eine Rezession im Land. Zumindest, wenn man die Kennzahlen sich anguckt. Also, ne?
Das ist ja auch so ein bisschen das Erbe von Präsident Macky Sall, der ja, also wer in den Senegal geht oder in der Hauptstadt Dakar rumfährt, denkt sich, das ist ja eine riesige Baustelle hier. Es wird ja überall gebaut. Das ist ja Wahnsinn. Es ist enorm viel, was da im Wandel ist. So viel wird da gebaut. Und ich habe mit einem jungen Studenten der hat gesagt, ja, aber nur in sozusagen Gebäude investieren, das bringt noch nicht das, was wir brauchen. Er hätte mehr investieren sollen in junge Leute. Das heißt, viele denken, oder die, mit denen ich gesprochen habe, denken, dieses Investment, was da passiert ist, und es ist ja auch eine ganz gute Wirtschaftsbilanz, trotz der Krisen, muss man ja auch sagen, ist für viele junge Leute, mit denen ich gesprochen habe, nicht spürbar. Weil man muss ja schon sagen, der Senegal ist ja, also ne, Wirtschaftsbilanz gar nicht so schlecht, aber ist ja durch harte Krisen gegangen. Also hier, wir hatten auf dem afrikanischen Kontinent, gerade in meinem Berichtsgebiet, viele geschlossenen Grenzen durch die Corona-Pandemie. Dann machen die Grenzen wieder auf und im Senegal kann man ja auch sehr, sehr schön Urlaub machen, das heißt Tourismus und so weiter. Dann sind Grenzen geschlossen oder Leute kommen nicht, weil sie Angst haben vor dem Coronavirus. Dann erholt man sich gerade so wieder, ne? Und dann kommt der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine mit den weitreichenden Folgen für zum Beispiel den Export von Lebensmitteln, von Weizen, wo wir ja wissen, sehr, sehr viele afrikanische Staaten haben sehr große Weizenimporte, gerade aus dieser Region und waren davon stark betroffen. Das heißt, trotz dieser starken Krisen eine ganz gute Wirtschaftsbilanz. Das haben auch Wirtschaftsanalysten, mit denen ich gesprochen habe, im Dakar gesagt. Aber das Ergebnis bleibt, viele junge Menschen gerade sagen, nee, es gibt hier nichts für mich in die Zukunft gesprochen. Und viele Leute, die nicht die Möglichkeit haben, jetzt ein Visum zu beantragen und dann nach Paris zu gehen, nach Marseille zu gehen, wo auch immer, die setzen sich eben in so ein Boot. Und da kennen wir ja auch dann die Realität, die Kanarischen Inseln. Letztes Jahr im Herbst Rekordzahlen wurden gemeldet von Menschen, die per Boot auf die Kanaren gefahren sind. Und eine der Top-Nationalitäten, die sozusagen bei den Ankommenden immer sind eben Menschen aus dem Senegal und eben Menschen wie aus diesem Fischerdorf Fassboy. Die meisten haben gar keine Bleibeperspektive. Aber ich habe mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, ja, wenn du hier in Fassboy hast du irgendein Problem mit einem Nachbar, so ein rechtliches Problem oder du bist krank, dann ist es ganz schwierig, Medikament, ärztliche Versorgung, also nicht nur das zu bekommen, sondern sich das auch leisten zu können teilweise oder sozusagen zu sagen, ich gehe jetzt vor Gericht, weil ich habe jetzt Streit mit meinem Nachbarn. Und dann hat mir einer erzählt, der schon mehrmals nach Spanien gegangen ist, hat gesagt, ich komme in Spanien an, Insel oder Festland, ne? Manche nehmen ja die andere Route, sagt, ich komme an, das Erste, was ich habe, ist ein Anwalt und ein Arzt. Und das ist der Unterschied. Und natürlich, das haben mir viele junge Leute gesagt, weil ich habe gefragt, ich saß da ganz naiv in diesem Zelt und habe gefragt, ja, wollt ihr denn alle weg? Und alle haben mich angeguckt, so, was ist denn das für eine dumme Frage, die du gerade stellst? Und haben gesagt, ja, natürlich. Und dann saß halt jemand da, der war gerade zu Besuch, der hat es irgendwie geschafft. Der konnte dann nach Jahren in Spanien irgendwie auch seinen Status regulieren, wie auch immer. Das habe ich nicht herausgefunden. Und die haben gesagt, natürlich, wir sehen ja auf Social Media, auf unseren Smartphones, was diese Leute schaffen. Und dann kommen die hier zum Urlaub und ich sehe ja, was der alles vermeintlich, ne, man kennt ja viele die Backstory nicht immer, was der alles vermeintlich geschaffen hat. Und wenn der das kann, dann kann ich das doch auch.
Daraus, dass der Senegal zwar wirtschaftlich vergleichsweise stabil ist, vergleichsweise wachstumsstark ist und dass trotzdem nichts bei den vor allen Dingen jungen Leuten ankommt, dass also keine ja, inländische Zukunft zu sehen ist, kann ich daraus ableiten, dass die politischen Eliten tatsächlich korrupt sind?
Ich glaube, Korruption ist immer ein Faktor. Weil man muss sich ja schon fragen, wieso gehen bestimmte Sachen nicht auf? Wieso? Und es gibt ja auch Kooperationen mit der EU oder mit anderen Staaten. Es gibt Gelder, die in den Senegal fließen. Aber natürlich sind die Herausforderungen halt einfach groß durch das Bevölkerungswachstum. Ne? Selbst wenn man sozusagen nacharbeitet, es kommen ja immer mehr sozusagen. Und deswegen ist halt schon Migration natürlich eine Lösung, legal oder irregulär. Ne? Also weil es ist ja, muss man ja auch immer wieder betonen, wenn man über dieses Thema spricht, es ist ja etwas ganz Natürliches zu migrieren. Ich bin Frankfurterin, ich bin zum Studieren aus meiner Stadt weggegangen. Ich bin Frankfurterin, wollte mal, keine Ahnung, mir Paris angucken oder wollte mir Buenos Aires angucken und das habe ich da halt alles gemacht mit meinem roten Pass. Ich bin Frankfurterin und ich habe irgendwann entschlossen, weil ich eine bessere Jobmöglichkeit hatte, hier in Marokko in Rabat für die ARD zu arbeiten. Das heißt, im Endeffekt muss man ja auch sagen, und Europäer reisen ja sehr, sehr viel, dass das total normal ist, ne, sich was anderes anschauen zu wollen oder zu sagen, na, hier gibt's bessere Jobmöglichkeiten. Wie viele Menschen aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland sagen, na, ich ziehe lieber, was weiß ich, nach Hamburg, ich ziehe lieber nach München, ich ziehe lieber nach, was weiß ich, Köln oder so.
In die Schweiz, nach Österreich, um da Medizin zu studieren.
Ja, oder ich will einfach mal ein Auslandssemester machen. Mhm. Ne? Viele wollen ja sagen, ach, ich will einfach mal ein Semester in Cadiz studieren oder wo auch immer, ne? Oder ich gehe mal nach Australien für so und so viel. Und das ist, glaube ich, für uns in Europa so selbstverständlich. Und dann gucken wir, und jetzt ist so ein bisschen ist meine private Meinung, gucken wir mit diesem anderen Auge und diesem anderen Blick auf einmal Migration so, ja, aber die, also was erlauben, ne? Also warum wollen die denn da weg und warum bleiben die nicht und so? Da muss man ja sagen, aber wir selber machen das ja auch nicht. Nur wir haben natürlich mit unserem roten Pass so viele Möglichkeiten. Und wenn man sich mal auch diese, man muss ja auch sagen, viele wollen ja auch per Visum zum Beispiel weg. Aber allein jetzt in der Botschaft, in einem Konsulat einen Termin zu bekommen, das ist oft eine Riesenherausforderung. Nicht nur im Senegal, auch in anderen afrikanischen Staaten, zum Beispiel hier in Marokko, da warten dann Leute Monate auf einen Termin. Obwohl eigentlich sie wollen sich vielleicht einfach nur, was weiß ich, wirklich München angucken. Oder sie möchten studieren und haben vielleicht auch schon eine Uni und haben vielleicht sogar die Mittel. Ne, man muss ja auch sagen, es gibt ja viele, haben ja die kratzen ja das Geld zusammen, egal welche Art der Migration sie wählen, um ihr Ziel zu erreichen. Und man muss schon sagen, dass es vielen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent sehr schwer gemacht wird, genau das zu machen, was viele junge Europäer auch machen. Einfach mal gucken gehen oder sein Glück, vielleicht auch zeitweise, woanders zu suchen.
Letztlich gönnen wir denen das nicht, weil zweifelsvoll könnte das bedeuten, dass wir irgendwas abgeben müssten von dem Wohlstand, den wir hier haben.
Ne? Ja, dass sie kommen, dass sie studieren, dass sie arbeiten. Aber man muss ja auch sagen, es gibt ja auch einen Fachkräftemangel in Deutschland, in verschiedenen Berufen.
Es gibt sogar einen Arbeitskräftemangel. Es gibt ja noch nicht mal genug Leute, die uns im Wirtshaus das Essen servieren.
Ja, also da ist ja die Frage, also ich muss ja sagen, ich bin ja selber ein Produkt von Migration. Mein Vater ist in den 70er Jahren mit einem Vertrag aus Deutschland angeworben worden und hat auch gesagt, ja, also er bleibt da so ein bisschen.
Wo kam er her, dein Vater?
Mein Vater kommt aus Kouribga, das ist eine Stadt in der Nähe von Casablanca im Landesinneren und war in Casablanca
Berufsschüler. Ach so, Marokko tatsächlich.
Also du bist in Marokko, genau. Okay. Mein Vater ist Marokkaner, meine Mutter ist deutsch. Und dann Anfang der 70er Jahre wurde in Deutschland, das war so der Rest der Auslaufzeit, der Anwerberzeit von dem deutsch-marokkanischen Anwerberabkommen. Und da wurde halt gefragt, wer will gehen? Mein Vater war Berufsschüler, ausgebildeter Blechschlosser und hat gesagt, klar. Klar gehe ich. Und dann ist er halt mit dem Zug, dann mit dem Boot, dann wieder mit dem Zug nach Frankfurt, kam da an und hat sozusagen andere Vorstellungen von Frankfurt gehabt. Mhm. Vom, was hat er mir gesagt? Vom Essen, von dem Wetter, aber natürlich auch von den Arbeitsbedingungen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Und gut, dann ist dann alles so gelaufen und im Endeffekt bin ich dann wegmigriert irgendwann. Aber das sind ja auch natürlich, ne, zum einen, vielleicht migriert man aus, weil man ein besseres Leben haben will, aber natürlich auch, weil man die Familie unterstützen will. Und dann kommen wir wieder zurück im Senegal. Lange an der Anekdote nach Marokko. Und zwar Rücküberweisungen von der Diaspora, also Senegalesen im Ausland. Die sind enorm, enorm hoch und übersteigen oft das Doppelte von Entwicklungshilfezahlungen in das jeweilige afrikanische Land. Das ist natürlich, und im Senegal machen sie, glaube ich, 10% des Bruttoinlandsproduktes aus. Also es ist schon ein enormer Faktor. Und natürlich sind die, da haben wir über Korruption gesprochen, relativ korruptionsarm, weil, das kennt jeder, der in Deutschland oder wo auch immer in der Welt lebt und, keine Ahnung, dem Vater, der Oma, dem Cousin, dem Onkel, dem Bruder, was in der Heimat schickt. Da sagt man, Schulbücher müssen bezahlt werden, das Auto ist kaputt. Oma braucht eine neue Hüfte im Privatkrankenhaus, weil staatliche Krankenhäuser so keinen guten Service haben oder einen schlechten Ruf. Ne? Dann wird dieses Geld geschickt, also super zielorientiert und hilft einfach auch für die Entwicklung. Und jetzt komme ich wieder zu meiner Reise im Senegal. Und zwar, ich war in der Stadt Louga, L-O-U-G-A. Und dort bin ich mit dem Auto rumgefahren und habe schöne Häuschen gesehen, sehr, sehr viel auch im Bau, habe mich da mit Leuten getroffen, unter anderem auch mit staatlichen Vertretern, die sich darum kümmern, Rückkehrer zu begleiten und wieder zu reintegrieren in die Gesellschaft. Und dann saß ich mit diesen Rückkehrern in ihrem Wohnzimmer und das waren Menschen, alle so alt wie mein Vater ungefähr, Ende 60, die im Endeffekt mit ihrer harten Arbeit in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien Häuser gebaut haben. Aber nicht nur das, sondern auch zum Beispiel geholfen haben, ein Krankenhaus aufzubauen oder Vereine gegründet haben.
Dann sind sie Deutschland gelernt, ne?
Ja, also einfach diese Sachen gemacht haben. Und es haben viele wirklich auch gesagt. Ich habe was zum Beispiel, kam aus einer landwirtschaftlichen Familie. In Spanien habe ich was ganz anderes gearbeitet. Aber ich habe da Dinge gelernt. Und diese Dinge zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Arbeit, als ich zurückgekommen bin, viele kommen im Alter zurück, aus unterschiedlichen Gründen. Und die habe ich genutzt. Zum positiven Nutzen von mir, meiner Familie, meiner Community. Und deswegen sagen viele, natürlich war das gut. Wobei, ich saß mit diesen älteren Männern, sage ich jetzt mal zusammen, ich habe mich gefühlt, wie als ob ich mit meinem Vater mich unterhalte. Viele haben gesagt, ich will eigentlich nicht, dass mein Sohn das Gleiche macht wie ich. Ich will eigentlich, ich schicke meinen Sohn gerne zum Studieren nach Paris oder nach Grenoble oder wo auch immer oder nach Lyon. Aber ich möchte eigentlich, dass er zurückkommt und dass er diese Chancen hat, hier im Senegal was zu machen. Und diese Leute, das war sozusagen ein Tisch von alten Männern, sage ich jetzt mal ganz, ganz böse, die versuchen mit jungen Leuten auch zu reden und sagen, guck mal, so und so viel Geld, tausende von Euros willst du jetzt ausgeben und dir rechts und links von deiner Familie zusammenleihen, um zu gehen. Stell dir vor, du hättest das Geld und könntest es hier benutzen. Mit all den Schwierigkeiten, die es gibt. Und das sind halt Leute, also auch wieder diese Rückkehrer, diese Migranten, die versuchen, einfach durch ihre Migration irgendwie was zurückzugeben dem Heimatland. Und ich glaube, das ist natürlich, ne, da will sich niemand eine Villa kaufen und dann 4 Jahre irgendwie an der Macht sein. Sondern da sind Leute, die einfach ihrer Familie, der Großfamilie, den Freunden, der Community, der eigenen Stadt, für die man ja auch ein Herz hat, einfach helfen will. Und da sieht man einfach, das sind einfach die positiven Effekte von Migration, über die wir in meinen Augen viel zu wenig sprechen.
Funktioniert denn das? Also diese Idee zu sagen, bevor du die Kohle nimmst, dich auf einen gefährlichen Weg begibst und dann hinterher als Tomatenernter irgendwo ausgebeutet wirst in Südspanien, bleib lieber hier und mach mit diesem Geld was Sinnvolles hier im Land. Ist diese Idee stärker als die Bilder von Social Media?
Nein. Also man muss ja überlegen, mit wem redet man da? Man redet da mit Jugendlichen. Man redet mit jungen Leuten. Und jeder von uns war ja mal jugendlich und kann sich vorstellen, wenn da ein alter Mann kommt und einem irgendwas über das Leben erzählen will, wie viel man dem dann glaubt oder hier rechts rein, links aus dem Ohr wieder raus. Und man denkt sich, du hast mir gar nichts zu sagen, ich will meine eigenen Erfahrungen machen. Und das ist natürlich bei Jugendlichen auf der Welt und auch im Senegal nicht anders. Ich habe ja so ein bisschen in meinem Berichtsgebiet die Migrationsrouten, bin ich so ein bisschen rückwärts gereist und habe ja sehr, sehr viele Migranten oder auch Geflüchtete getroffen. Und da haben mir viele gesagt, ja, aber ich will mein Glück versuchen. Und ich habe ja mit vielen auch geredet. Ich habe gesagt, kennst du die Bilder? Du kennst die Bilder, wie Leute ertrinken. Du kennst die Bilder, wie Leute gefoltert werden, wie sie in der Wüste ausgesetzt werden, wie sie von Grenzsoldaten niedergeknüppelt werden, wie Menschenrechte rechts und links gebrochen werden. Du kennst die Bilder. Und alle haben mir gesagt, ja, aber was ist deine Frage? Und ein Mensch aus Togo, das werde ich nie vergessen, hat zu mir gesagt, junger Mensch, was weiß ich, 22 oder so, hat zu mir gesagt, ich sterbe lieber einen physischen Tod im Atlantik oder im Mittelmeer als einen sozialen Tod bei mir zu Hause. Und was soll man dagegen sagen? Also ich kenne niemanden, der Angst vor dem Tod hat. Ne? Viele, die schlimme Sachen dann erlebt haben, Folter und so weiter und so fort, natürlich haben die ein anderes Mindset dann und sind natürlich traumatisiert und schockiert und haben das alles nicht erwartet. Weil man denkt ja auch immer selbst, ja, aber ich könnte es ja schaffen. Warum soll ich nicht einer derjenigen sein, der das schafft, der dann seinen Status irgendwie regulieren kann und der dann in 2 Jahren zurückkommt im Urlaub und irgendwie so in Spanien lebt und so. Warum soll ich nicht derjenige sein? Man muss ja auch sagen, in diesen ganzen Social Media, Kommunikation und so weiter und so fort, da gibt es natürlich viele Jugendliche aus Senegal, aber auch zum Beispiel Leute, die aus Marokko irgendwie nach Spanien kommen, die mehr oder weniger obdachlos sind, die auch Menschenhandel, also schlimmen Menschen zum Opfer fallen, Drogen, Prostitution, die sagen natürlich ihrer Mutter nicht am Telefon, ich muss mich hier prostituieren, weil, und ich bin obdachlos, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das sagen die natürlich nicht der Mutter, das sagen die natürlich nicht dem Vater, sondern die sagen, klar, mir, also Leute habe ich auch getroffen, klar, mir, dann sagst du, mir geht's gut und ja und klar und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich, und das ist der negative Part, dieser Druck, ich muss ja was schicken. Ich muss ja jetzt, wo ich in Europa bin, muss ich ja malochen und muss was schicken. Mir hat dieser ältere Mann gesagt in Luga, dass er versucht hat, damals, und er ist in den 80ern gegangen, 250 Euro im Monat zu schicken. Damals, ne? Man muss sich überlegen, was sind 250 Euro heute? Das ist schon sehr viel. Und damals, das ist schon krass und das ist natürlich ein enormer Druck. Und er ist auch zurückgegangen, er hat mir gesagt, ich habe geschuftet und habe dann diejenigen, die in der Heimat geblieben sind, habe denen dann beim Leben zugeguckt. Wie die geheiratet haben, wie die Kinder gekriegt haben, wie die mit meinem Geld natürlich dann auch sich Häuschen gebaut haben oder wie die ein ganz gutes Leben geführt haben. Und ich habe geschuftet und geschuftet. Und dann hat er irgendwann gesagt, das ist doch kein Leben. Dann saß er irgendwann zusammen und hat gesagt, mir reicht's, ich habe genug, ich bin müde. Und dann ist er nach zurückgegangen und dann hat er geheiratet, hat heute einen 17-jährigen Sohn, den er verbietet, irgendwie irregulär abzuhauen und sagt, jetzt habe ich immerhin ein Leben. Ich habe viel mitgenommen von diesem Abenteuer Europa, auch viel Wissen. Das wende ich jetzt hier an. Und wir haben so eine kleine Rückkehrer-Altmännerrunde, wie ich es genannt habe, gegründet, wo wir unserer Community, unseren Leuten irgendwie helfen wollen. Aber wo wir uns auch, das ist wirklich so ein bisschen wie eine Männerrunde, die dann halt auch darüber reden, über Dinge, die andere nicht verstehen können, die nicht dieses gleiche, in Anführungszeichen, Abenteuer gemacht haben. Also was für schwierige Sachen, was man durchlebt hat, ne? Also praktisch wie so ein bisschen wie so eine Therapierunde, weil man sagt, ja, also hier, weil der, keine Ahnung, der Mamadou, der versteht mich halt. Der hat halt genau das Gleiche erlebt wie ich. Und deswegen treffen wir uns halt manchmal zum Tee oder so und reden so ein bisschen über die Old Times in Europe.
Habe ich dich da richtig verstanden? Die schrecklichen Bilder, die schrecklichen Geschichten, also die Geschichten des Scheiterns und die Bilder des Scheiterns, die kommen überhaupt nicht bei den jungen Leuten an, die sich auf den Weg machen wollen?
Doch, sie kennen. Ich kenne keine, also gesehen, gehört, das sind ja wirklich keine Geheimnisse, muss man ja sagen. Natürlich sind viele immer schockiert und es gibt auch viele, die mir sagen, gerade mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, die dann nach Europa gucken und sagen, okay, hier habt ihr eure Arme geöffnet, aber wenn ich komme und ich komme aus einem Land, wo der IS irgendwie in der Sahelzone wütet, Ich soll im Mittelmeer sterben. Da diskutiert ihr, ob jemand mir Seenothilfe geben sollte oder nicht. Das wird schon auch angesprochen. Aber das ist kein Grund, nicht zu gehen, weil viele fühlen sich halt in diesem, ja, ich muss aber gehen. Weil wir haben ja eine Mischung von Leuten. Wir haben Leute, die sagen, ich komme hier auf keinen grünen Zweig, aus unterschiedlichen Gründen, weil es nicht genug Jobs gibt. Oder ich bin in der Landwirtschaft und der Klimawandel macht mir einfach die Ernte kaputt. Es ist einfach immer schwieriger. Ich kann nur noch ernten, um selber zu essen, aber noch nicht mehr um zu verkaufen. Das gibt es viele. Dann gibt es viele in repressiven Staaten, die zur Opposition gehören. Dann gibt es Leute, die natürlich zu Minderheiten gehören, sexuellen Minderheiten zum Beispiel, die verfolgt werden. Dann gibt es Leute, die Angst haben vor terroristischen Gruppen oder kriminellen Banden. Also es ist so eine Mischung aus ganz, ganz vielen. vielen Dingen, die die Leute auch angeben, wenn sie gehen. Es ist nicht immer so, ach ja, mir war langweilig und deswegen habe ich gesagt, ich setze mich in dieses Boot. Nee, diese Leute haben eine lange Liste von Dingen. Und um zurückzukommen zum Senegal, da habe ich viele junge Leute getroffen, die haben gesagt, dass sie so verachtet werden als junge Leute. Ne? Dass man irgendwie so nichts hat und dass sie das fühlen, diese Verachtung, diese, wir kümmern uns nicht, wir ignorieren uns.
Wer verachtet die? Also die Institutionen oder von wem?
Ja, die Institutionen, das ist das, was mir gesagt worden ist. Also praktisch eine Verachtung und eine totale, ja, mir hat einer gesagt, wir in Fassboy, in diesem Fischerdorf, wir fühlen uns hier einfach vergessen. Und was dadurch passiert, ist, dass die Leute natürlich nicht irgendwie depressiv und traurig sind, sondern auch wütend. Und zwar richtig. In Fassboy, als bekannt wurde, dass zum Beispiel da muss ich nochmal eine Anekdote erzählen. Also es war im Endeffekt so, sie haben gemerkt, oh, da sind Leute weg, über 100 Leute. Und eigentlich, haben sie mir erzählt, dauert so eine Überfahrt Richtung Kanaren so 5 bis 6 Tage. Und nach über einer Woche hatten die immer noch kein Lebenszeichen von ihren Freunden und Verwandten. Und dann haben sie sich an Nichtregierungsorganisationen gewandt und auch an Behörden und haben gesagt, hier, da ist ein Boot und irgendwas ist damit passiert, man muss denen helfen. Im Endeffekt hat ein spanisches Fischerboot dann die noch Überlebenden, muss man sagen, gefunden. Und diese Nachricht, dass mehr als 60 Menschen, Freunde und Verwandte, gestorben sind und obwohl man gesagt hat, bitte sucht nach denen, das Gefühl war, niemand sucht nach denen, das hat die Menschen, die jungen Leute in Fassboy so wütend gemacht, da gibt es so ein kleines Regierungsgebäude am Strand, die haben das kurz und klein gehauen. Also ich bin da durchgegangen, es liegt alles, es sind Sachen in Brand gesteckt worden, die Fenster sind alle kaputt, die Tische, es liegt alles wirklich in Scherben und in so ein bisschen in Trümmern, einfach weil die so wütend waren. Und mir hat einer gesagt, es ist einfach eskaliert, weil sie gesagt haben, so wenig ist unser Leben euch wert. Das können wir nicht akzeptieren. Und deswegen haben wir auch wenig Vertrauen in den Staat. Und das ist natürlich auch gefährlich.
Kann ein Staat unter einem designierten Präsidenten Fay dieses Vertrauen zurückgewinnen? Gab es dieses Vertrauen jemals oder muss es von Grund auf aufgebaut werden? Und kann er das?
Na, ich sag mal so, man muss ja schon sagen, es wurde gewählt, die Demokratie war wehrhaft, der Druck auf der Straße und der Institution, das hat funktioniert. Ne? Das muss man ja auch positiv sehen. Ne? Gibt ja Negativbeispiele in auch Nachbarstaaten, wo illegitime Regime regieren, wo sich Militärs an die Macht geputscht haben. Das ist nicht der Senegal, das ist einfach anders. Die haben eine lange demokratische Tradition. Jetzt ist ja die Frage, die ist ja dann auch immer, da kommt jemand Neues, der hat große Töne gespuckt, muss man, ne, salopp gesagt. Der hat viel versprochen. Ist ja auch populistische Rhetorik gewesen, muss man ja auch sagen, von der Seite aus. Jetzt ist ja das Wichtige liefern. Ne? Wenn ich als junger Mensch im Senegal, Senegalese, nicht merke, dass dann merklich etwas besser wird in meinem Alltag, dann habe ich ja den gleichen Vorwurf wieder. Und deswegen ist es schon, und man muss sagen, es ist ja nicht leicht, was für Probleme da angegangen werden müssen. Und deswegen werden die ersten 100 Jahre, die ersten 100 Tage, das erste Jahr natürlich, daran wird dieser Kandidat dann gemessen werden. Also das ist ja egal, wer im Amt ist, wird immer daran gemessen, wie viele Jobs wurden geschaffen. Wie besser geht es den Leuten jetzt? Also von daher hat jeder immer das gleiche Erbe. Liefern, liefern, liefern.
Kann ihm das gelingen? Oder ist er dann letztlich doch wieder zu abhängig, weiß ich nicht, von Frankreich, von Nachbarländern?
Ja, also ich sag mal so, also jetzt zu sagen, es gibt gar keine Fischerlizenzen mehr, ist, glaube ich, unrealistisch. Ne? Es gibt natürlich auch Abhängigkeiten. Es wurde ja auch gesagt, eine neue Währungspolitik, weil es gibt ja den Franc CFA, der in verschiedenen afrikanischen Ländern, die ehemalige Kolonien waren, der da existiert, der an den Franc im Endeffekt gebunden war. Und da sagt man, ach, und wir wollen neues Geld. Aber wie realistisch ist es und mit was für einem hohen Verlust wäre das verknüpft? Ne? Da wurde jetzt rhetorisch in den letzten paar Tagen auch schon zurückgerudert. Also es ist so ein bisschen die Frage, was kann man reell machen? Aber natürlich kann man sagen, wir müssen uns bestimmte Wirtschaftsbeziehungen neu angucken zu unseren Nutzen oder beziehungsweise, dass es nicht zu unserem Nachteil ist, weil man muss schon sagen, die Realität ist natürlich auch, dass europäische Politik natürlich auch senegalesische oder sagen wir mal afrikanische Märkte kaputt macht. Das haben wir gesehen mit dem Milchüberschuss aus Europa, das haben wir gesehen mit dem Geflügel, was zum Beispiel nach Ghana geschickt wird und dort die ghanaischen Geflügelwirtschaft kaputt macht und die Liste, ne, the list goes on. Also das ist natürlich schon so, dass es da eine Schieflage gibt. Und generell, wenn wir vom afrikanischen Kontinent sprechen, der ja sehr, sehr viele reiche Ressourcen hat, auch beim Senegal. Wir haben eine der reichsten Fischfänge vor der Haustür sozusagen. Muss man sich ja immer fragen, wie kann es sein, dass das dann nicht mit dem Bevölkerungsreichtum sozusagen zusammenpasst. Und da ist natürlich eine Teilschuld auf jeden Fall bei diesen Handelsbeziehungen. Aber man muss ja auch sagen, es sind alles souveräne Staaten. Das heißt, die andere Teilschuld liegt natürlich auch bei der Elite, die über ihre Ressourcen verwaltet.
Also ist sie doch korrupt.
In Teilen, wir reden ja jetzt, ich habe ja jetzt sozusagen das Fenster aufgemacht für verschiedene Staaten, ist auf jeden Fall Korruption. Also ich meine, wir können uns diesen von Transparency International, den Korruptionsindex angucken. Ne? Ich würde sagen, da finden wir sehr, sehr viele afrikanische Staaten. Natürlich ist das ein Problem, auf jeden Fall. Also das kann man nicht abstreiten.
Wie groß ist das Problem im Alltag? Also ist der Senegal so, ich muss dem Polizisten Geld zustecken, damit er mich weiterlässt? Oder funktionieren da die Institutionen und funktioniert da der Rechtsstaat?
Kleine Anekdote dazu. Ich kann das natürlich im Alltag nicht sagen, weil ich lebe nicht im Senegal. Ne? Aber ich war mit meinem Kollegen unterwegs, wenn ich reise, und ich spreche zwar Französisch, aber ich spreche zum Beispiel kein Wolof, leider. Das heißt, ich kann mich mit manchen Leuten nicht in ihrer Sprache unterhalten. Dann brauche ich meinen Kollegen, der mit mir auch reist, der natürlich sein Land perfekt kennt, der ja sozusagen Specialist ist. Mit dem reisen wir rum und wir waren unterwegs. Ich saß hinten, also wir hatten einen Fahrer, mein Kollege vorne und ich hinten dösend im Auto. Weil immer, wenn ich Auto fahre, dann schlafe ich. Einfach so den Weg nutzen. Und dann halten wir, da waren, was weiß ich, irgendeine Kontrolle, Polizei, Checkpoint, ich weiß es nicht. Und wir halten, und es dauert irgendwie länger, ich werde so ein bisschen wach. Ich merke so, wie diskutiert wird mit diesem Soldaten, unser Fahrer. Und dann, was macht unser Fahrer? Er kurbelt einfach nur, also praktisch elektrisch, er kurbelt ja nichts, einfach mein hinteres Fenster, ich saß hinterm Fahrer links, das Fenster runter. Und ich so, ja, warum macht er das? Warum werde ich jetzt, weil die Fensterscheibe, die sind so abgedunkelt. Und dann geht die Scheibe so runter. Ich dachte mir so, das war ich doch gar nicht. Und dann sieht mich der Soldat, der Beamte am Checkpoint, stutzt kurz und sagt, naja, okay, ihr könnt weiterfahren.
Okay.
Und ich war so, was war denn? Ja, und dann haben meine Kollegen gesagt, ja, der war so gerade am Ansetzen, sozusagen irgendwas von uns zu wollen. Und dann haben wir mal kurz die Tubab gezeigt, das heißt Weiße. Und dann war alles geklärt. Oder zumindest konnten wir dann weiterfahren. Das war zumindest das, was ich wahrgenommen habe. Das heißt, wenn du Leute fragst im Senegal, würden die sagen, ja klar, gibt es sowas. Natürlich.
Du hattest vorhin kurz das Klima erwähnt. Also ich glaube, die Landwirtschaft ist recht groß im Senegal. Also viele Menschen arbeiten zumindest in der Landwirtschaft. Wie kommt der Klimawandel bei denen an?
Ja, also im Endeffekt, wie bei vielen Staaten südlich der Sahara, die Wüste breitet sich aus. Das ist ein Problem, die Trockenheit breitet sich aus. Und es gibt längere Dürreperioden und dann gibt es Starkregenperioden. Und im Endeffekt ist es so, wenn der Boden trocken ist, kann er kein Wasser aufnehmen. Was passiert? Es kommt zu Überschwemmungen. Was aber auch ist, dass das Meer an den Küsten frisst, dass es zu Überschwemmungen da kommt. Also das sind so die Gewalten. Aber die Trockenheit, die Dürre, das ist ein Riesenproblem.
Ein anderer großer Wirtschaftsfaktor, den hast du eben auch schon mal erwähnt, im Senegal ist ja Tourismus. Wenn die Wüste näher rückt, wenn gleichzeitig das Meer die Küste abknabbert, funktioniert der Tourismus dann noch? Oder wie lange
funktioniert der? Ja, als Tourist, also man muss sich das ja nicht immer, also das ist sozusagen ja ein nagender Faktor. Wenn ich jetzt Tourist bin, merkst du das nicht so stark, dann bist du an den schönen Stränden und guckst dir irgendwie auch Saint-Louis an, ist so eine alte koloniale Insel mit schönen Bauten und so. Das merkt man nicht. Dann denkt man, ach, guck mal, ich komme aus Frankfurt, es regnet die ganze Zeit, ach, guck mal, so schönes Wetter, wir haben jeden Tag die Sonne und so. Das merkt man als Tourist nicht. Aber natürlich werden Sachen für Leute, zum Beispiel in der Landwirtschaft und so, schwieriger, ne? Also das ist natürlich ein Problem. Aber als Tourist, der 2 Wochen im Senegal stattfindet, natürlich mit Unterhaltung mit Leuten garantiert, aber ansonsten geht man da surfen und was weiß ich, was Touristen alles machen, oder geht reiten, und ist ja auch schön, ist ein schönes Land. Das ist für Touristen nicht so wahrnehmbar, hätte ich jetzt gesagt.
Ich nenne 2 Wochen Urlaub im Senegal, für den Senegal, nee, ne?
Naja, kommt drauf an, ne? Gibt ja auch Leute, die machen Cluburlaub in Spanien eine Woche, Hotel, Strand, Hotel, Strand. Und dann gibt es halt Leute, die eher sind, nein, ich muss in 2 Wochen durch das ganze Land reisen und ich muss Städtetrips machen, ich muss alles mir angucken. Kommt natürlich drauf an. Aber ich würde sagen, 2 Wochen ist ja auch der Geldbeutel gefragt. Ne? Also es ist ja schon ein Stückchen weiter weg. Klar, also wenn jemand sagt, rumreisen, würde ich sagen, ja klar, dann wenn man 3 Wochen hat, dann 3 Wochen. Ne? Aber 2 Wochen irgendwo an der Küste dort ist auch sehr schön.
Wenn man so nach Afrika guckt, egal über welches Land man redet, jetzt auch wieder mit dem Senegal, wir reden immer so viel über Probleme. Läuft da nichts gut?
Gut, ich würde niemals sagen, auf einem ganzen Kontinent.
Ja.
Ne? Das machen wir in Europa auch nicht. Wir sagen auch nicht, Polen ist Spanien und Italien ist Norwegen. So. Aber das liegt sehr an unserer europäischen Brille. Ne? Also man muss ja auch einfach sagen, ein Beispiel dazu und jetzt ein bisschen Medienkritik. Wir kriegen oft Anfragen oder man kann sich auch einfach mal angucken, wie bestimmte Themen, ne? Manchmal gibt es ja auf bestimmten Webseiten so, wie werden Probleme in der Welt gelöst, ne? Oder wie stehen bestimmte Regionen der Welt zu einem bestimmten Thema? Und dann gibt es immer so Blöcke, ne? Und dann steht da immer die USA, Russland, Argentinien. Afrika. Und da muss man halt wirklich sagen, das ist halt einfach, das ist so ein riesiger Kontinent mit 50 plus Staaten, die alle unterschiedlich sind. Die in manchen Staaten haben wir Krieg, manche Staaten sind eine der ärmsten Staaten der Welt und manchen Staaten geht's ganz gut. Manche Staaten, wenn wir nach Ostafrika gucken, nicht mein Bericht, ich habe Berichtsgebiet, ich habe da nicht so viel Ahnung, aber da haben wir, ich glaube, in Ruanda mehr Politikerinnen im Parlament sitzen als in Deutschland. Ne? Also ich glaube, da sitzen teilweise sogar mehr Frauen als Männer im Parlament. Ne? Okay, und jetzt müsste der Faktencheck kommen, aber das sind Sachen, wo man natürlich sagen muss, ja klar, jedes Land, egal was wir uns angucken, aber unsere europäische Brille, unser Tellerrand ist halt super, super klein. Ne? Wir gucken immer auf die gleichen Themen, mit unserer gleichen Brille. Und was machen wir, wenn wir mal, sage ich jetzt auch wieder, auf dem afrikanischen Kontinent gucken? Gucken wir auf Musik. Gucken wir auf Musik, vielleicht auf Essen, Urlaubsorte, irgendwas mit Strand. Tiere gucken, ne? Safari. Und dann Krisenkrieg und Extremismus oder so. Das ist halt unser Blick. Und der ist natürlich, ne, ich lebe ja in Marokko und hier die News sind natürlich ganz anders. Die sind natürlich viel detaillierter. Da geht es um ganz andere Sachen. Und dann natürlich gibt es, wie bei uns auch, die Good News oder die großen Infrastrukturprojekte, die vorangetrieben werden. Ne? Im Senegal sind Erdgasvorkommnisse zum Beispiel gefunden worden. Da verspricht sich der Staat davon große Einnahmen oder auch, dass die eigene Energieindustrie dadurch profitieren wird und man das Stromnetz und so weiter verbessern kann. Natürlich gibt es Good News, ne? Nur unsere Brille ist dafür halt oft nicht da. Und man muss auch sagen, im Vergleich jetzt, wenn wir uns vergleichen mit zum Beispiel französischen Medien oder britischen Medien, wir sind auch nicht so viele Berichterstatterinnen und Berichterstatter auf dem Kontinent. Und nur ein Beispiel bei mir, ne? Ich bin eine kleine Reporterin, die in Marokko sitzt und 22 Länder handeln soll. Ne? Jeder kann sich dazu selber jetzt Gedanken machen und jede. Und dann haben wir natürlich viel, viel geringere Fenster aufgrund unserer Geschichte für Stories aus dem afrikanischen Kontinent, als wir Fenster haben für Stories nur aus Nordamerika. Ne? Also das ist halt auch Teil der Wahrheit, wo man sich vielleicht mal sagen muss, na okay, vielleicht ist mein Bild total oder mein Afrika-Bild total einseitig. Ich habe auch, wir machen uns ja in Deutschland manchmal auch so lustig über, und dann haben mich Amerikaner, US-Amerikaner diese und diese Sachen gefragt. Ne? Das war bei mir in der Schule immer so, die haben uns gefragt, ob wir Autos haben und so. Aber hier auf dem afrikanischen Kontinent denken viele Afrikaner genau das Gleiche über Europäer und denken, was stellt ihr uns für dumme Fragen? Educate yourself, Google, bitte. Und so, das ist natürlich auch die Realität und da muss man auch sagen, ja, ihr habt halt einfach recht, Europäer. Wie kann es sein, ein Kontinent, so viele Staaten direkt vor der Haustür, keine 2,5 Stunden Flug entfernt, dass wir das, mit dem wir ja doch geschichtlich, ne, wir hatten ja auch Kolonien, wir haben uns in der Schule damit nicht auseinandergesetzt, zumindest in meiner Schule nicht. Wie kann es sein, dass wir da so gar nicht gebildet sind und offenbar auch unser Afrika-Bild so wenig verändert haben?
Dunja Sadaki, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.